Jetzt kommt Werbung. Wusstest du, dass dich ein Robo-Advisor wie Visual West ganz einfach bei deiner Geldanlage unterstützen kann? Mit Visual West kannst du in breit gestreute Portfolios aus ETFs investieren und das schon mit einem Sparplan ab 25 Euro im Monat, komplett online und flexibel. Probier's aus und erhalte mit dem Code HERMONEY24 eine 50-Euro-Prämie. Mehr Infos dazu findest du unter visualvest.de/hermoney. Alle Infos zu Chancen und Risiken erfährst du auf der Webseite von Visual West unter visualvest.de. Werbung Ende.
Wir wissen doch selber, wie scheiße es ist, eine Frau zu sein in der Businesswelt. Wir wissen, wie scheiße es manchmal ist, eine Mutter zu sein. Warum machen sich dann Mütter gegenseitig so fertig? Warum können die sich nicht mal unter die Arme greifen? Warum müssen die sich alle gegenseitig aneinander messen? So dieser kompetitive Grundgedanke, wenn man den rauskriegt und sagt, ey, lass uns doch genauso an der Stelle smart sein wie die Typen. Lass doch auch mal zusammenhängen.
Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute freue ich mich sehr auf ein Gespräch mit Janine Michaelsen. Janine ist natürlich vielen von euch bestens bekannt als Moderatorin der Joko und Klaas-Formate, wie zum Beispiel Duell um die Welt. Seit über 20 Jahren, das habe ich extra recherchiert, kaum zu glauben, moderiert sie verschiedenste Formate im Fernsehen von Arte, ZDF bis ProSieben. Sie hat auch einen ganz tollen Podcast, da reden wir gleich mal drüber. Und jetzt geht sie auch noch auf Tour. Sie ist also dann demnächst zum Anfassen. Ich habe mir schon Karten gesichert für München, Janine. Ich möchte mit dir, liebe Janine, über deine Karriere, ein bisschen über Feminismus, weil das kommt ja dann gleich auf, wenn man sich mit dir ein bisschen beschäftigt. Und natürlich, wie es bei uns üblich ist, ein bisschen übers Geld. Erstmal ganz herzlich willkommen bei mir in meinem Podcast. Wie geht's dir denn?
Vielen herzlichen Dank für diese schöne Lobhudelei. Wobei, ich finde es immer lustig, wenn man sich anhören muss, was andere über einen sagen. und zwar, wenn das so positive Dinge sind. Negatives kennt man ja, aber da sitzt man immer da und denkt, ja, und dann sagst du so eine Zahl über 20, denke, also jetzt lügt sie doch.
Jetzt aber langt.
Nein, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Dass wir sprechen. Und es geht mir herausragend gut. Ich darf mit dir aus Kapstadt sprechen. Ich bin gerade tatsächlich noch im letzten Rest meines Urlaubs. Ich habe noch 3 Tage und dann komme ich zurück nach Hause und dann geht die wilde Reise los. Aber aktuell darf ich hier noch in der Sonne hängen und vor mich hin schwitzen. Deswegen geht es mir toll. Danke.
Ja, ich kann es bestätigen. Sie sieht auch fantastisch aus. Sie hat einen Tanktop an. Sie ist gebräunt. Beste Laune. Ja,
mit alles
guten
da.
Guten Freunden, gutes Wetter. Also ich you have all my envy. Und ich sitze hier im fetten Pulli, ja, und friere, weil draußen hat es geschneit bei uns in Bayern.
Wirklich? Oh, aber ja. Immerhin. Ich habe schon gedacht.
Sieht aber schön aus.
Ja, das ist gut. Es ist besser als 3 Grad und Nieselregen.
Absolut. Das war ja auch schon mal schlimmer hier bei uns. Also wir in Bayern beschweren uns also nicht so groß.
Ganz untypisch für euch in Bayern. Ihr beschwert euch das sonst nicht so gerne.
Moment, der Herr Söder beschwert sich gerne
in Bayern. Das ist richtig, das ist vollkommen richtig. Sorry, das sind die bayerischen Männer, die sich so gerne beschweren.
Die bayerischen Alpha-Männer, die sich gerne beschweren.
Wusstest du, Alpha übrigens, Alpha, das habe ich letztens gelernt. Diese Alpha-Tier-Theorie, ne, dieser Alpha-Wolf in diesem Wolfsrudel, das ist eine Theorie, die hat ein Biologe aufgestellt. Jetzt muss ich mal gerade gucken, das habe ich mir nämlich aufgeschrieben. Das fand ich wahnsinnig interessant. Und zwar natürlich ein Amerikaner, weil die wissen alles immer noch mal besser. Ich glaube, David irgendwas, ich weiß es nicht. Ich muss nachgucken, ich kann es dir nochmal schicken. Auf jeden Fall hat der diese Theorie aufgestellt. Ah, guck mal, ich habe diese Tiere beobachtet und es gibt immer einen Alpha-Wolf und alle anderen unterwerfen sich dem. Und das war irgendwann in den 60ern. Und dann hat er das veröffentlicht und dann hat er weiter recherchiert und weiter geforscht und hat dann festgestellt, warte mal, das ist totaler Bullshit, das stimmt gar nicht, ich habe mich vertan. Ich habe ja an domestizierten, also an gefangenen Wölfen, wenn ich aber in der freien Wildbahn gucke, sehe ich, das Prinzip gibt es gar nicht. Das gibt es wirklich nur bei den Tieren, die in Gefangenschaft aufwachsen. Das heißt, wilde Wölfe haben keine Alpha-Tiere. Und den Rest seiner Karriere hat er damit verbracht, zu versuchen, diese Theorie, die er da aufgestellt hat, zu zeigen, dass das Quatsch war. Aber es hat ihm keiner mehr zugehört, weil alle Typen haben sich so auf dieses Ich bin der Alpha-Wolf, geil, es gibt immer einen Leader of the Pack gestürzt, dass dieser Mann einfach keine Chance hatte zu sagen, Leute, ich habe mich vertan, es tut mir super leid. Ich liebe diese Geschichte. Ich finde es großartig.
Interessant.
Ja, so. Entschuldige, ja. Du wolltest was sagen. Alpha-Männer in Bayern. Alpha-Männer in Bayern wollten gerne zu Wort kommen.
Ja, ich glaube, die mögen diese Geschichte. Die sind auch nicht interessiert, dass sie dann demystifiziert werden. Aber wir haben ja in Bayern auch eine FDP, bei der bin ich ja auch aktiv. Wer mich kennt, weiß das. Ich bin ja auch im Stadtrat bei uns im Erding. Und wir hatten einen Neujahrsempfang. Und da hatten wir die Tochter des Oberalpha-Tiers zu Besuch. Und zwar Susanne Seehofer. Ja?
Oh.
Also in der Tat Tochter vom Horst.
Mhm.
Und eine ganz sympathische Frau, Anfang 30, Mutter, arbeitet Vollzeit bei BMW im Nachhaltigkeitssegment und die hat sich bewusst für die FDP entschieden, weil sie weiß natürlich, ne, wo die FDP ist, ist vorne. Ja? Und,
oder sie hat gedacht, womit kann ich meinen Vater am meisten ärgern? Wobei, dann hätte sie sich wahrscheinlich irgendwie die grünen Panther oder sowas rausgesucht. Ja.
Wir wissen es nicht. Aber ich meine, das ist auch ganz interessant. Ja, also es ist hier Bewegung drin und sie strebt Mandat an und ich hoffe, dass es ihr gelingt. Ja, sie ist sehr ambitioniert und dafür wird sie dann auch natürlich gleich kritisiert, ne, weil Frauen ambitioniert ist ja immer schlecht.
Absolut. Ne? Ich habe heute tatsächlich erst, oder mich gestern, glaube ich, heute das erste Mal mit der nicht wieder neu sich zur Wahl aufstellen lassenden australischen Premierministerin beschäftigt und habe auch gedacht, das ist wirklich...
Also du meinst wirklich, die Neuseeländerin, die Aden.
So, Entschuldigung, Neuseeland, Australien, ja. Weiße, Hauptsache
ist fast
Spanien.
Dasselbe für uns.
Hauptsache Spanien, ich wollte gerade sagen.
Ganz weit weg.
Nein, aber so diese Ehrlichkeit und auch dieses, ich merke einfach, ich habe nicht mehr das, was es braucht und so. Ne? Und wenn man wirklich denkt, diese Frau hat sich vor ein paar Wochen oder Monaten mit ihrer Kollegin getroffen und da mussten die sich beide fragen lassen, ob sie sich denn auch privat, sie sind ja ein gleiches Alter, haben beide Brüste, ob sie auch sonst was miteinander, worüber sie eigentlich so reden, ob die Polly Pockets tauschen, wenn die sich treffen oder so. Eine Unverschämtheit,
krass,
wirklich. Und jetzt auch wieder, ich meine, jetzt ist ja, wenn du diese Headlines liest, die dann geschrieben werden, ne? She just doesn't have it anymore. Wo du denkst, Alter, was für eine unfassbare Frechheit.
Ja.
Die, weißt du, also ich bin ohne Scheiß. Frauen, die in die Politik gehen, Wahnsinn. Ich ziehe meinen Hut.
Ja, ich finde, ich habe mir da auch Gedanken gemacht und ich habe das Phänomen aber schon öfter beobachtet, dass auch jetzt im beruflichen Kontext, nicht nur in der Politik, aber dass eben Frauen doch eher bereit sind zu sagen, weißt du, diesen Bullshit, den mache ich jetzt irgendwie nicht mehr mit und got it, ne, mein Leben geht weiter, ziehen sich zurück. Hatte wir ja hier in Deutschland bei der FDP auch eine Dame aus Hamburg, die da nicht weitergemacht hat oder auch beruflich gesehen. Und ich frage mich auch, ist das ein besonderes Trademark von den Frauen, dass wir eben ehrlicher sind und sagen, hey, es langt jetzt irgendwie und ich muss jetzt auch nicht hier durchpowern? Oder liegt es auch daran, dass viele von uns vielleicht auch noch den Luxus haben, dass wir eben, weil viele von den Frauen auch nicht vielleicht auch noch einen Partner haben, der Geld verdient, dass sie eher dann sagen, ich komme klar mit dem, was ich habe und trete jetzt einfach mal zurück und führe ein anderes Leben. Ich bin noch ein bisschen gespalten, wie ich das bewerten soll. Auf jeden Fall finde ich es ehrlicher.
Also erstens ist es ehrlicher und es ist vor allen Dingen auch respektvoller dem Amt gegenüber, ne? Also ich glaube, wenn sich unsere Jacinda Ardern, heißt die übrigens, ich finde es respektvoller dem Amt gegenüber und ich glaube, wenn sich Joe Biden, wenn der da vor seinem Rednerpult steht und man nicht weiß, ist es eine Rede oder doch schon ein Schlaganfall, dann denkt man sich doch auch, hey, wenn da einfach mal so eine realistische Selbsteinschätzung, der würde ja auch nicht hingehen und sagen, Marathon, kein Problem. Aber hinzugehen und zu sagen, ich übernehme 4 Jahre lang das Amt des Präsidenten eines der relevantesten auch einflussreichsten Länder dieser Erde. Ich das kann ich, kein Problem. Ich kriege zwar meine Schuhe selber nicht mehr zugebunden und das Essen müsste mir auch einer vorkauen, aber regieren, das wird ja
das
wohl kein
noch.
Thema sein. Das finde ich, und ich glaube, da fehlt es, also Männer können, glaube ich, viel schlechter loslassen als Frauen, grundsätzlich. Also wenn wir jetzt mal in der cis-heteronormativen Realität sprechen, muss man sagen, dass gerade Männer in einem bestimmten Alter, so 50, 60, 70, so wo die einfach mit der Prägung auch von aus der die kommen und der Zeit, in der sie quasi auch in ihre Rolle reingeboren wurden, die sich jetzt so verändert und die alle so denken, warte mal ganz kurz, nee, nee, die Regeln waren andere, jetzt wird alles, ich verstehe es nicht mehr, ich halte mich fest an allem, was ich habe und was ich beeinflussen kann. Und da gibt es, glaube ich, einfach so dieses Ding, ich lasse das nicht gehen, nein, ich halte daran fest und wenn ich da drin zugrunde gehe. Und ich glaube, Frauen stellen sich grundsätzlich eher in den Dienst einer Sache und das gar nicht ohne Ego, das tut dem Ego auch gut, wenn du die Sache dann richtig gut machst, aber hinzugehen und zu sagen, also erstens glaube ich, ist es zeugt das von wahnsinnig großer, gesunder, mentaler Stärke, die diese Frau hat, zu sagen, sie braucht das für ihr Ego nicht, sich zu beweisen, dass sie nochmal Ministerin, Premierministerin werden könnte. Ja. Und sie hat einen guten Job gemacht und sie geht, weil sie den nicht mehr zu ihrer Erwartung erfüllen kann. Natürlich hilft es dann, wenn du im Zweifel vielleicht auch noch jemand anderen zu Hause hast, der dich auffangen kann, wenn du einfach auch finanziell natürlich jetzt irgendwie die Welt da sich vielleicht nochmal anders aufstellt, obwohl wenn ich glaube, dass die wahrscheinlich, die wird Folgeangebote bekommen. Der ein oder andere wird wahrscheinlich mit ihr arbeiten wollen. Aber ich glaube, Frauen können leichter loslassen. Und wir sind sowieso immer dazu angehalten, uns 100-mal mehr zu fragen, ob wir das noch erfüllen können, was da von uns erwartet wird. Kennst du, wenn du, ich mache hier einen Vortrag über Mikrobiologie, da würde sich der Hans-Peter melden, wenn der in der 8. Klasse mal im Bio mal eine 1 geschrieben hat. Ja, Biologie auch kann ich. Nee, mache ich. Ich mache Bio. Was? Wo? Die studierte Mikrobiologin nebendran wird denken, hab ich das... Ich weiß nicht genau, welches Fachgebiet das ist. Vielleicht warte ich da nochmal. Nee, da würde ich nochmal eher... Nee, lassen Sie mal lieber den Peter. Der sieht aus, als könnte der das. Ja. Und es funktioniert ja auch, ne? Also ich meine, man kommt ja anscheinend richtig gut durch. Man kommt ja anscheinend mit der Behauptung... Ich mache das übrigens auch. Ich behaupte auch immer, ich kann Dinge. Und dann hoffe ich, dass keiner merkt, dass ich die nicht kann.
Und dann endest du bei Joko und Klaas.
Und dann endest du
bei Joko und Klaas. Die behaupten ja auch irgendwelche Sachen.
Das ist richtig. Wir behaupten einfach eigentlich die ganze Zeit alle irgendwas. Und hoffen immer nur, dass keiner rausfindet, dass wir es gar nicht können.
Wie kamst du eigentlich zu Joko und Klaas? Ich meine, oder überhaupt zum Fernsehen? Ich meine, wir haben ja, ich habe ja recherchiert, ne? Bin ja Frau, ne? Geh ja vorbereitet rein.
Ich wollte gerade sagen, alles am Start. Sonst hast du nämlich auch keine Berechtigung hier zu sein, wenn du nicht dich am besten vorbereitet hast von allen anderen Kindern auf dem
Spielplatz. Genau, dass ich hier nicht mit 1A sitze und das top gemacht habe. Aber jetzt im Ernst, ich meine, ich habe recherchiert und habe gesehen, du bist ausgebildete Musical-Darstellerin. Ich weiß jetzt nicht, wie gut du singen kannst, vielleicht kannst du was so sagen. Du willst ja angeblich auch auf der Bühne jetzt wieder singen. Und hast aber dann nicht als Musical-Darstellerin gearbeitet, sondern bist dann gleich irgendwie zum Fernsehen. Und dann noch zu Joko Klaas, also so ganz ein kleiner Spruch. Erklär uns das mal.
Ich hätte eine kleine, die Geschichte meines Großwerdens ist eine Geschichte voller Missverständnisse.
Bist du denn schon groß? Ich frage mich das manchmal. Ich gehe ja schon auf die 60 zu.
Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich habe auch mittlerweile das Gefühl, es ist keine Frage des Alters. Es ist irgendwas hier drin in meinem
Kannst
Kopf.
Kannst du mich fragen? Es ist keine Frage des Alters. In meinem Sehr Alter frage ich mich, wie alt bin ich? Wache ich auf und denke mir, nee, oder? Passt doch irgendwie gar nicht zu dir. Aber so ist es.
Ja, und ich finde trotzdem, ist es manchmal lustig, wenn man dann so um sich rumguckt und denkt, ey, ich bin ja mega jung. Ich bin ja mega jung. Und dann guckt man zu seine Freunde an und denkt, warum seid ihr eigentlich alle so alt?
Sind immer die anderen.
Das ist komisch, wie ich überhaupt, also ich altere ja wirklich gar nicht. Naja, deine Frage, nee, ich habe einen kurzen Detour gemacht. Ich war kurz vorher noch im Internet. Ich habe kurz im Internet vorbeigeschaut, bevor ich zum Fernsehen bin. Das war tatsächlich meine allererste Station. Ich habe Ehrensenf gemacht. Das war 2005, war das der heißeste Scheiß im Internet. Da gab es noch keine YouTuber und kein irgendwas in die Richtung. Da gab es, glaube ich, StudiVZ irgendwie und da habe ich mich nicht getraut, mich anzumelden, weil ich keine Studentin war. Und ich habe gedacht, da darf man nur machen, wenn man studiert hat. Und ich habe ja nicht studiert an der Universität. Ich war in einer Fachhochschule und habe eine praktische Ausbildung gemacht. Und deswegen habe ich mich nicht getraut, mich bei StudiVZ, also musst du mal merken, wie bescheuert ich bin.
Ich war keine richtige Studentin
und siehst du, da haben wir es nämlich wieder. Ich finde nämlich auch so ein Imposter-Syndrom, nicht, dass hinterher einer merkt, dass ich überhaupt nicht studiert habe. Deswegen habe ich quasi die kleine Detour gemacht. Ich war auf der Musical-Schule und habe Musical studiert, heißt es dann. Und ich liebe auch Musicals. Ne? Ich finde Musicals fantastisch, aber nicht die, die bei uns in Deutschland. Also wenn ich mir vorstelle, ich müsste irgendwie als Grashalm in der Serengeti achtmal die Woche in der 20. Reihe machen, das kann ich, also das packe ich nicht. Da war relativ schnell leider klar, dass das gar nicht mein Job ist. Wirklich gar nicht, auch menschlich nicht. An dieser Schule, ich habe da jetzt lustigerweise mich die letzten Wochen sehr intensiv nochmal zurückversetzt in die Zeit, weil ich dafür aus dieser Zeit erzählen werde, auch auf der Bühne. Und das musste ich mir alles mal nochmal zurückholen in den Kopf. Mhm. Und ich habe festgestellt, dass das der Ort ist, wo ich gespürt habe, wie Frauen lernen, Frauen zu hassen. Mhm. Also da habe ich quasi, bin ich das erste Mal in Berührung gekommen mit lauter Alpha-Frauen. Weil wir natürlich alle von irgendeinem kleinen Dorf kamen und an unserer kleinen Dorfballettschule waren wir natürlich alle die kleinen prima Ballerinas und super. Und wenn ich sage wir alle, dann stimmt das bei mir leider nicht, weil ich war nie eine prima Ballerina. Aber die anderen natürlich. Und dann lässt du diese ganzen kleinen Prinzessinnen aufeinander los und die zerfleischen sich natürlich. Ne? Und dann dann isst ja auch keiner mehr, das hört ja dann auch auf. Das heißt, du bist chronisch unterzuckert und hast die ganze Zeit nur irgendwelche Frauen um dich rum. Das wird natürlich absolut, also menschlich ein absoluter Albtraum. Also das fand ich schon schwierig. Ich habe da echt auch lange gebraucht, bis ich da so meine Peer Group gefunden habe oder den einen Freund, den ich dann hatte. Aber,
der Mann war.
Die Männer, die wurden da geliebt, ne? Da gibt es ja nur 3 pro Jahrgang, aber die haben wir auf Händen getragen. Das war schon, also ich bin super froh, dass ich die Ausbildung gemacht habe. Die war super und ich liebe die auch und ich liebte das, was man da gelernt hat. Und ich bin auch sehr dankbar dafür, mir das quasi, also diese Fähigkeiten angeeignet zu haben. Ich hätte nur in diesem Job, glaube ich, also ich wäre nicht glücklich geworden. Ich habe zwischendrin, war ich mal Dance-Captain eine Weile, also ich habe schon mal irgendwie Parts dieses Jobs dann irgendwie ausgeübt. Und habe choreografiert und so, aber ich hätte mir nie vorstellen können, tatsächlich so fulltime ans Theater zu gehen. Und dann kam ich kurz nach Köln und von Hamburg aus und bin dann relativ schnell da im Internet gelandet. Die Produktionsfirma, die das damals produziert hat, die Chefin dieser Produktionsfirma ist auch bis heute meine Managerin. Tatsächlich, wir sind quasi, die ist damals mit uns quasi in dieses Management-Business eingestiegen und sie hat auf uns gebaut und wir auf sie. Ich hatte noch eine Kollegin da, die Christine Henning, die ist auch immer noch bei uns in der Agentur und seitdem sind wir gemeinsam diesen Weg gegangen und gehen ihn hoffentlich noch lange weiter. Und dann ging das so ein bisschen an, da macht man so ein bisschen Ehrensenf, das hatte schon relativ viel Aufmerksamkeit bekommen, Preise und so, weil das schon ein sehr ungewöhnliches, neues passiert, was im Internetformat war. Und dann ging das los. Dann durfte ich irgendwie bei Arte dieses Wissenschaftsmagazin, da habe ich erstmal alles gemacht. Ne? Ich bin wirklich Sport, Wissenschaft, Politik, Talkshow, I don't know, aus dem Internet vorgelesen, dem Internet aus dem Fernsehen vorgelesen. Also ich bin da wirklich.
Oliver Kahn, irgendwas mit Twitter
habe ich Oliver auch Kahn, da Twittern beigebracht. Lesen habe ich ihm auch beigebracht. Nee, das konnte er schon. Und dann war lustigerweise irgendwann während dieser Olli Kahn-Geschichte kam von ProSieben die Anfrage, ob ich das Duell um die Welt machen wollen würde. Ja. Ein Format, das ich zu diesem Zeitpunkt natürlich in der Größe noch nie getragen habe. Ne? Also ich habe noch nie ich habe keine eigene Shows gemacht. Ich durfte mal so MB-Drehs, ne? Dann EB manch, bist du dann irgendwie mit deinem Team unterwegs und dann, weiß ich nicht, machst du da so eine 30-minütige Sendung, die ist zusammengeschnibbelt aus 1000 verschiedenen kleinen Reportagegeschichten und so. Aber so alleine hier, danke Studio-Publikum, 2 Typen, auf geht's, Rambazamba, krass. Das kannte ich natürlich nicht. Hm. Und ich war baff, dass die mich gefragt haben. Und ich habe irgendwann gar nicht so viel später festgestellt, dass das tatsächlich hauptsächlich auf Klaas Mist gewachsen ist. Hm. Ich kannte Klaas schon lange, wir haben immer mal wieder irgendwie was zusammen gemacht, wir haben uns immer sehr gut verstanden, konnten immer sehr gut zusammenarbeiten. Und habe dann irgendwann, habe ich so munkeln gehört, anscheinend war es zumindest eine Wunschäußerung von ihm und auch quasi eine Empfehlung meiner Person in Richtung Joko zu sagen, hier, ich kenne die und ich finde die super und ich möchte bitte, dass ihr euch die auch mal anguckt dafür.
Ah,
das heißt, auch ich verdanke meine Karriere am Ende einem Mann. Der mich gesehen hat. Endlich wurde ich mal gesehen. Nein, aber das war natürlich trotzdem, also ich liebe diese Sendung nach wie vor sehr. Ich trage sie gerne. Wir machen sie natürlich auch nur einmal im Jahr. Das hilft dabei, sie zu lieben. Ich glaube, wenn ich das jede Woche machen müsste, würde ich mir einen Therapeuten suchen. Noch einen Mann natürlich. Aber so kam das. Und so ist das bis heute, lustigerweise. Wir sind jetzt 10 Jahre alt.
Krass.
Das Duell. Und,
krass.
Wir sind lustigerweise natürlich alle nicht gealtert. Wir sind alle immer noch
selbstverständlich.
Blutjung. Aber das Duell ist...
Es gibt ja auch Hilfsmittel, ne?
Absolut, ja. Ja, wobei ich finde, der Joko muss mal langsam aufhören mit dem Botox. Da bewegt sich ja gar nichts mehr.
Genau.
Das ist ja schrecklich, schrecklich, wirklich. Schrecklich. Ich sag immer, du bist so schön, hör doch mal auf.
Ja. Der lebt ja auch in München, ne? Habe ich gelesen.
Deswegen nehme ich das mit dem ganzen Botox. Deswegen kommt das nämlich. Weil ihr Münchner da alle immer so durchdreht. Dann macht ihr hier, der, weißt du, der Dr. Mang, der kommt ja einmal die Woche da an den Viktualienmarkt und macht das aus dem Wohnwagen raus.
Spritzt alle Promi.
Braucht nur jemand was. Hallo. Ich bin wieder da.
Also ich finde ja, Joko und ich komme ja generell, ich bin ja aus der Generation Thomas Gottschalk, ja, die wir hier noch samstagsabends am Fernsehen
gucken. Sind wir das nicht alle?
Sind wir das nicht wieder alle?
Ja.
Und ich finde es sehr erfrischend, diese Moderationen, Generationen, auch jetzt, wenn es jetzt in dem Fall Männer sind, Joko und Klaas, weil ich kann mich nicht erinnern, dass die mal irgendwelche dummen, sexistischen Sprüche so unter der Gürtellinie gemacht haben. Also die stehen für mich wirklich für eine andere Generation oder
sind
auch
sehr.
So Tommy Schmidt und so, oder? Also
absolut.
Das, du kennst sie ja persönlich.
Nein, ich finde das
kann man ja, das ist ja keine Show. Das kannst du ja, entweder bist du so oder eben nicht, oder? Also so finde ich das.
Ich glaube, das ist einfach auch das Zeugnis der Zeit, ne? Das ist so wachsen Menschen heute heran, zu dem wachsen die heran und wir tragen ja immer unsere Werte mit uns rum, in unserem Humor, in allem zeigt sich, wie wir so gepolt sind. Man muss ja quasi nur zuhören. Und klar, ich habe ein Bild, das mag ich sehr gerne. Ich sage immer, es gibt so drinnen Humor und draußen Humor. Ne? Es gibt Humor mit Freunden in Kreisen. Das sind, manche nennen das Insider. Wie bewusst ist mir mein Publikum und was sind das so für Leute? Und ich meine, Gottschalk, das war halt... das ist halt Frauen-Deko-Fernsehen gewesen, ne? Da waren die Frauen die Deko und das ist bis heute ja so. Und ich finde, ich bin zum Beispiel ein riesengroßer Fan von Michelle Hunziker. Ich finde diese Frau fantastisch.
Ja.
Und ich kann mir Wetten, das nicht angucken, weil ich die ganze Zeit denke, die moderiert doch eh die Show. Dann lass die doch bitte, also warum denn der Mann da noch? Der soll doch den Briefumschlag holen. Und nichts gegen Thomas Gottschalk, ne? Es ist eine große Legende und er hat auch meine Kindheit, hat diese Sendung, andersrum, diese Sendung hat auch in meiner Kindheit einen großen Platz eingenommen und Michael Jackson sehen bei Wetten, das und so. Riesig geil, mega.
Das war cool.
Eine Riesenkarriere, super, super, alles toll, lange Haare, schreckliche Klamotten und trotzdem im Fernsehen. Eigentlich dachte ich, das ist der einzige Grund, warum ich das auch durchziehe, weil ich weiß, es geht. Man kann mit einer schrecklichen Frisur und schlimmen Klamotten im Fernsehen trotzdem erfolgreich sein. Dank Thomas Gottschalk weiß ich das.
Danke, Tommy.
Ja, und da ziehe ich es einfach auch durch. Aber ich find's so schade. Und ich glaube, die Generation jetzt nehmen Frauen anders wahr und deswegen gehen sie anders um mit ihnen. Und die nehmen auch andere Themen anders wahr. Und da entstehen auch einfach Lerneffekte. Und, was man auch natürlich nicht vergessen darf, heute wärst du für jedes Fehlverhalten einfach auch sofort in der Luft zerrissen. Das heißt also, du musst ja schon wirklich ganz doll aufpassen, dass du dich okay verhältst, wenn du jemand bist, der dazu neigt, hier und da vielleicht mal dann doch, ich sag mal, ein bisschen nicht so woke in der Gegend rumzulaufen. Und ich glaube, die davor haben einfach auch ganz viele Angst. Also das, ich glaube, davor haben einfach auch ganz viele Angst.
Und deswegen
sitzen sie dann da.
Ja, aber ich glaube auch gerade viele Männer haben davor Angst.
Ja, absolut, das meine ich.
Frauen sind da eh entspannter.
Naja, gut, ich meine, wir haben halt oft genug auf die Fresse gekriegt, ne? Wir haben ja, also als weiße Frau, finde ich, muss einem immer klar sein, man ist in der Diskriminierungsliste oder in der Nahrungskette, ist man eins unter weißer Mann. Uns geht's richtig gut. Als heterosexuelle, cisnormative, weiße Frau bist du eins unter Cis-Mann, weiß. Und Alles andere an Lebensvarianten, sei es selbstgewählt oder sei es einfach erblich bedingt, kommt danach. Das muss einem schon mal irgendwie immer klar sein. Ne? Und deswegen finde ich auch, muss man da natürlich irgendwie gucken, dass es gibt eine sehr lustige Nummer von Bill Burr über weiße Feministinnen und wie die es einfach geschafft haben, sich dieses Woke-Movement zuzulegen und einfach genauso oppressiv sein können wie weiße Männer anderen diskriminierten Menschen gegenüber.
Ja, interessant. Ich meine, ich kenne das, ich beobachte natürlich ein bisschen mehr so die amerikanische Szene auch und da gibt es ja auch sehr viele schwarze, berufliche schwarze Frauen und die haben auch nochmal ein ganzes andere Set auch von Themen, mit denen die umgehen müssen. Und da denkt man, wie du sagst, man ist selber gar nicht aware, dass man jetzt so eine privilegierte Person hat, als Rolle hat als weiße Frau. Ja. Ich hatte vor einigen Jahren eine Schwarzamerikanerin getroffen, eine super smarte, sehr attraktive Frau, wie ich auch fand, die bei einem politischen Event, es war in Berlin, war und einen Vortrag gehalten hat. Und mit der habe ich mich hinterher ein bisschen unterhalten. Und die lebte in Washington, D.C. Und die hat dann gesagt, ja du, wenn ich fahre mit keinem Taxi. Sag ich, wieso? Ja, also die Idee käme ich jetzt gar nicht. Und dann hat sie gesagt, nö, sie fährt nur Uber, weil eben die Taxis sie nicht, wenn sie anruft, ein Taxi bestellt, dann kommen die gar nicht erst. Ja? Also die Uber-Leute fahren überall hin, holen dich ab und da hat sie keine Sorge, ja, weil die normalen Taxis fahren nicht in gewisse Gegenden. Und das ist krass. Ja?
Da, wo sie lebt. Die fahren nicht dahin, wo sie lebt.
Ach, ja, weil krass. Es eher eine mehr Schwarze sind. Das ist ja ist ja nicht unbedingt ein Ghetto. Ja,
nee,
aber da leben eben Black Professionals, ja. Und das ist sehr, sehr krass. Also wenn du denen dann zuhörst über die Alltagsdiskriminierung, die da stattfindet. Also das muss man sich hier mal ein bisschen wieder ins Gedächtnis rufen. Gut, dass du das
absolut
nochmal sagst. Ne?
Ich meine, ja. In Deutschland ist es natürlich auch einfach so, dass wir ja auch andere, also der Anteil der Schwarzen in der deutschen Bevölkerung ist natürlich nicht so riesig, wie es beispielsweise in den USA Klar. ist oder in anderen Ländern. Aber was man, glaube ich, immer so ein bisschen, und deswegen ist es ja einfach auch wichtig, inklusiv einfach People of Color zu sagen, weil es einfach in Deutschland andere Ethnien gibt, die einfach genauso hart diskriminiert und rassistisch angegangen werden und man immer so denkt, ach du, also dieses Black Lives Matter in Deutschland, ja, aber das Problem haben wir ja. Nee, das ist tatsächlich nicht so groß, weil wir diskriminieren nicht nur Schwarze, wir diskriminieren einfach auch noch alle anderen. Also da finde ich, ist dann der Gedanke zu sagen, okay, aus der Position heraus selber an Stellen benachteiligt zu werden, meiner Meinung nach, oder auf jeden Fall härter für Dinge zu arbeiten oder kämpfen zu müssen, als Männer das tun. Absolut richtig und auch wichtig, das für sich so zu sehen und gleichzeitig aber auch einfach zu wissen, dass es trotzdem einfach noch so viele Menschen gibt, die noch viel krasser unter der Situation zu leiden haben, strukturell, dass es einfach deine Aufgabe ist, an manchen Stellen nicht zu jammern, sondern halt was zu tun, für nicht für dich selber, sondern für die. Und ich glaube, das ist ja immer das Gleiche, wenn du dann diese Männer da sitzen siehst, die dann irgendwie sagen, ja, aber also ich mein's doch auch gar nicht so. Und ich habe aber, also ich bin auch schon mal von einer, habt ihr schon mal gehört von Frauen, die ihre Männer schlagen? Ja, natürlich werden Männer von Frauen geschlagen. Es ist ganz schlimm, dass das passiert, häusliche Gewalt, keine Frage. Aber ist es wirklich das, was du anbringen möchtest in der Situation, in der wir drüber sprechen, dass irgendeine Frau von irgendeinem Mann misshandelt wurde, dass du sagst, also ich kenne aber auch Männer, die von ihren Frauen das, weißt du? Genau, das tut uns leid, schickt den gern vorbei, wir nehmen ihn allem einen Arm. Und dann sagen wir ihm, dass er sich, ihr habt Frauenhäuser. Ja, weil wir sie brauchen. Leider.
Genau.
So, wir fänden es auch geil, wenn wir keine Frauenhäuser bräuchten, ne? Ja, und so weiter und so
fort. Ja.
Aber gut.
Ja, also das ist ein großes, großes Thema und dann hast du auch gleich dieses, die Frauen irgendwie, sind die auf dem Vormarsch und wir armen Männer. Und da sage ich immer nur mi. Ja, also ihr habt jahrelang einen Männerclub gehabt, den Implizierten und nur weil wir da jetzt so ein bisschen mal ins Spotlight geraten, denken die Männer, sie kommen ins Hintertreffen. Sie wissen damit
jetzt
nicht
werden
so
Frauen eingestellt, einfach damit hier eine Frau sitzt. Ja, gut, sehr gut. Wenn das und im nächsten Schritt, wenn da genug Frauen sitzen, also es ist ja nicht so, das ist ein schönes Bild, das hat meine Freundin Caroline Kebekus irgendwann mal ins Leben gerufen, glaube ich. Und ich liebe dieses Bild, weil sie sagt, es ist ja jetzt nicht so, wenn es um Frauenquote geht, ist ja jetzt nicht so, dass morgens einer auf einen Aldi-Parkplatz läuft und so eine Frau, die da aus ihrem Auto aussteigt, sagt, Entschuldigung, junge Frau, Gabi, sag mal, was hast du heute noch vor? Ich wollte jetzt kurz einkaufen gehen, dann wollte ich eigentlich nach Hause. Kinder kommen aus der Schule, warum? Naja, wir hätten hier noch einen Vorstandsposten bei der Rewe Group. Da bräuchten wir jetzt ganz dringend mal jemanden. Hättest du vielleicht Lust? Sagt die Gabi, ach so, jetzt wenn du so fragst, ja total, die redet Bock. Na, da komme ich doch jetzt mal mit. So ist es ja nicht, ne? Es ist ja nicht so. Es ist ja einfach so, dass Frauen sie genauso auf den Job bewerben müssen und nicht vom Aldi-Parkplatz weg in die Führungsetage bei der RWE bekommen. Das ist immer so ein Trugschluss, das kann ich auch verstehen, dass Männer davor Angst haben, dass da so viele unqualifizierte Frauen auf einmal irgendwo rumlaufen, aber meistens, nicht immer, aber meistens haben die auch, waren die zumindest auch mal in der Schule. Also genau, diese wahnsinnige Angst, ja. Und ich,
es gibt noch
finde,
viel zu tun.
Ja, weil du das gerade sagtest, diese Boys-Clubs, ne? Ich plädiere sehr, sehr hart für Girls-Clubs. Ich meine, ich habe es selber gerade gesagt, wir lernen ganz früh, die anderen Frauen immer alle zu hassen und wegzubeißen, weil wir natürlich du und ich, wir beide, wir können ja nicht. Es muss eine von uns beiden, muss es sein. Die andere darf nur zweiter Platz. Und das ist natürlich irgendwie so drin. Und das ist auch ganz oft in der Struktur einfach noch so gegeben. Und trotzdem sehe ich einfach seit 10 Jahren in meinem Job diese ganzen Dudes-Clubs, ne? Diese Typen, die dann da sitzen und das ist alles immer, und das ist auch okay. Und ich verstehe auch, warum es diese Gruppen gibt und da keine Frau dabei ist, weil es eine andere Dynamik ist. Und da geht es gar nicht darum, dass ich denen unterstellen will, dass sie irgendwie sexistisch oder sonst irgendwie scheiße sind, sondern vielleicht auch einfach nur, weil man mal Bock hat, unter Männern zu sein. Und ich denke mir, ey, wir Frauen sind doch auch wahnsinnig gerne mit anderen Frauen befreundet. Wir sind doch auch gerne in diesen Frauenklicken. Why not make it professional? Warum müssen wir wissen doch selber, wie scheiße es ist, eine Frau zu sein in der Businesswelt. Wir wissen, wie scheiße es manchmal ist, eine Mutter zu sein. Warum machen sich dann Mütter gegenseitig so fertig? Warum können die sich nicht mal unter die Arme greifen? Warum müssen die sich alle gegenseitig aneinander messen? So dieser kompetitive Grundgedanke, wenn man den rauskriegt und sagt, ey, lass uns doch genauso an der Stelle smart sein wie die Typen. Lass doch auch mal zusammenhängen.
Ja, also ich stimme dir 100% zu. Ich beobachte, dass Frauen der jüngeren Generation, ich sage jetzt mal Mitte 20, Anfang 30, durchaus ein anderes Bewusstsein dafür haben. Ja. Also ich betreibe ja, oder ich habe ja vor einigen Jahren das inzwischen größte Karrierenetzwerk für Frauen im Finanzbereich gestartet. Die Fondsfrauen und da reden wir regelmäßig immer darüber, ja, dass wir uns gegenseitig bestärken und nicht beschmutzen und wie Caroline in ihrem Buch Kebekus ja auch gesagt hat, ne, es darf nur eine geben, dass das Bullshit ist, ja. Mhm. Und also wir sehen das, ich sehe bei den jüngeren Frauen dann eine größere Offenheit, auch ein Bedürfnis nach Role Models und eine ich sag jetzt mal Verschwesterung, ja. Mhm. Bei den Frauen meiner Generation gibt es immer noch ganz, ganz viele, ich hatte leider gerade diese Woche wieder ein erschreckendes Erlebnis, die das Thema überhaupt nicht verstehen, ja. Und also ich denke, ich habe da Hoffnung, was die nachwachsende Generation angeht, dass auf da viel Fall, passiert, ja. Auch durch Frauen wie du, durch Frauen wie eine Caro, ja, die ein anderes Frauenbild eben vorleben, durch Instagram, auch wenn man das viel verteufeln kann, da gibt es doch viel, sehr viel Bewegung, wo man sich neue Role Models suchen kann, die man, als ich aufgewachsen bin, überhaupt nicht hatte. Da gab es, wie
auf
gesagt,
Thomas
Gottschalk und Michelle Hunziker. Ja?
Ja.
Also das war so ein bisschen das Ding und Angela Merkel, ja, weil so.
Ja, aber auch,
also
auch
da ist,
die, ne?
Da ist
also
Bewegung
auch
drin.
Lonely at the top, eine Frau und drumherum nur Typen. Auf jeden Fall, ich stimme dir zu. Ich sehe das auch und ich sehe das ja auch an mir selber, ne? Dass man einfach guckt, auch im beruflichen Kontext, ey, mit wem will ich arbeiten? Ich habe Bock, mit Autorinnen zu arbeiten. Nicht, weil Autoren nicht gut sind, aber weil Frauen schreiben für Frauen, wie eine Frau. Ja. Warum muss ich jetzt einen Typen finden? So. Und gleichzeitig kann ich hingehen und sagen, ich finde die Stimme eines Mannes total spannend und ich hätte die jetzt gerne auch hierbei. Ne? Aber so ein Bewusstsein dafür und vor allen Dingen auch ein Bewusstsein dafür, wie man selber dazulernt. Ne? Dass man merkt, okay, hey, keine Ahnung, fühle ich mich jetzt bedroht von einer Kollegin? Und sich das auch einfach mal ganz ehrlich fragt und dann auch wirklich auch im Zweifel da stehen kann und sagen kann, ich habe jetzt voll Schiss, dass mir da jemand... Und gleichzeitig ist das vielleicht auch einfach erstens Quatsch oder es ist tatsächlich so, ändert am Ende an der Situation überhaupt nichts. Aber solange man fair und ehrlich und gerade miteinander umgeht, ist es nun mal einfach wie auf jedem anderen freien Markt auch eine Frage von, was gibt es für Jobs und wer könnte die machen?
Ja.
Und da so ein bisschen diese persönliche Ebene rauszunehmen und zu sagen, das ist ein professioneller Kontext und lass uns alle fair spielen. Die nicht fair spielen, kann man ja immer noch scheiße finden. Aber
nicht
von vornherein.
Nicht alle mögen. Ja, ja, man muss ja auch nicht, man muss ja nicht persönlich Bestbuddies immer sein, ne?
Exakt, das ist das andere Ding. Ja. Feminismus heißt nicht, dass man alle Frauen geil finden muss. Das ist Bullshit. Man kann Frauen richtig scheiße finden. Es geht nur um die Art und Weise, wie man damit dann umgeht.
Richtig.
Absolut. Also dass wir jetzt hier alle im Candy Stormland irgendwie abhängen, das halte ich auch für Quatsch.
Bullshit. Hattest du persönlich irgendwelche Role Models oder Vorbilder, die dich irgendwie animiert haben, die Karriere zu gehen jetzt mal? Oder aktuell, wo du sagst, wow, die finde ich super?
Also hatte ich früher tatsächlich nicht so wirklich. Ich war ja sehr früh absorbiert in dieser Musical-Welt. Hm. Und ich sag mal so, also eventuell war vielleicht ein erster Klassewagen mal kurz mein Vorbild für 3 bis 15 Jahre, aber abgesehen davon nicht. Nee, wen ich wahnsinnig bewundere und wahnsinnig toll finde, ist Maren Kräumann. Das weiß sie auch, ich werde auch nicht müde, ihr das regelmäßig zukommen zu lassen. Ich finde Maren Kräumann wahnsinnig toll. Ich habe die als Kind irgendwie schon auf dem Zettel, meine Schwester ist nach der benannt. Meine Mutter war so ein großer Maren Kräumann-Fan,
Wirklich? Dass
sie meiner Schwester den Namen Kräumann gegeben. Meine Schwester heißt jetzt Kräumann, wie ihr Esel. Nee, Maren heißt meine Schwester offensichtlich. Und daher habe ich diese auf dem Schirm gehabt, ne? Und dann war einfach so die, so wie man die halt wahrgenommen hat, als die Mutti, die sie immer gespielt hat, ne? Weil sie natürlich auch so, oder bei Harpe Kerkeling, bei Kein Pardon, wo sie diese lustige, völlig fertige Fernsehredakteurin spielt, die da die ganze Zeit Kette rauchend irgendwo. love it. Und dann war sie so lange weg. Und mir war das alles gar nicht bewusst, das habe ich viel, viel später erst mitbekommen, als ich sie auch kennengelernt habe und als ich durfte mal mit ihr drehen und habe irgendwie ein Projekt von ihr relativ intensiv so miterlebt, weil das so quasi einem Schreibtisch nebendran entstanden ist, was sie einfach als eine sehr früh geoutete lesbische Schauspielerin, was das mit ihrer Karriere auch gemacht hat, ne? Und wie sie einfach auch dann auch raus war aus dieser jugendlichen Liebhaberin, Ehefrau-Mutter-Geschichte, weil man einfach sagte, naja, also wie soll denn eine Lesbe eine Mutter spielen? Ja, they call it Schauspiel. Geht schon. Ja. Aber das fand ich echt spannend. Das war mir gar nicht bewusst. Da habe ich mich viel, viel später erst mit ihr irgendwie auch mal drüber unterhalten und ihr so zugehört und dachte, das ist schon, die hat ganz viel Theater gemacht und also Theater gespielt, wollte ich jetzt sagen, und macht es auch bis heute noch. Ich empfehle jedem, Marens Bühnenprogramm zu sehen, wenn es denn geht. Es ist Musikkabarett hauptsächlich, also sie erzählt ein bisschen aus ihrem Leben, aber sie singt sehr, sehr viel. Das war fantastisch und die finde ich wirklich beeindruckend. Und ich freue mir den Ast ab, dass eine Frau mit der Karriere in dem Alter ihren Peak hat. Dass die
das kommt
jetzt,
noch dazu. Geil.
Dass das jetzt... Und die war ja nicht erfolglos, ne? Die war immer sehr erfolgreich. Aber dass das jetzt so piekt, und ich denke mir, geil. Als Botschaft einfach auch zu sagen, du kannst auch deinen Peak über 70 haben. Das kann einfach auch sein, dass das der Moment ist, an dem es karrieremäßig nochmal richtig kickt. Diese Schauspielerin in den USA, Jennifer Coltrane. Nee, Jennifer Coltrane, die jetzt bei White Lotus ist, eine wahnsinnig tolle Serie. Die Frau hat bei American Pie. Dieser komische Teenie
Klamauk-Film. Genau, Stifler's Mom.
Und die war 20, 25 Jahre lang, war die im Kopf einfach die Wix-Vorlage für Teenager in Amerika.
Genau.
Und hat auch wenig anderes gemacht. Die hat wenig anderes stimmt nicht, aber andere Figuren nicht. Die hat in Sitcoms mitgespielt. Und sie war immer diese riesige Brüste, hotte Alte, so ein bisschen, aber keiner lässt die irgendwie. Und jetzt spielt die in White Lotus in beiden Staffeln als einzige mit und hat, glaube ich, jetzt einen Golden Globe bekommen.
Sehr geil.
Und es ist so großartig. Dann siehst du eine Frau in ihren 50ern, die hatte schon gedacht, komm, das wird nichts mehr. Also, und die steht dann auf der Bühne und sagt, hey, jetzt und hier, jetzt bin ich hier. Krass. Ja. Und ich liebe diese Geschichten. Ich finde es toll. Auch einfach, weil ich Hoffnung habe, dass es bei mir noch gut werden kann.
Das wollte ich gerade sagen. Wir haben beide noch eine gigantische Karriere vor uns.
Du, pass auf, wenn wir beide einen Golden Globe bekommen, ne, für unser Lebenswerk, dass wir gemeinsam...
Nicht.
Das wird toll.
Oh,
ich spiele dich.
Du,
ich spiele dich in der Verfilmung deines Lebens.
Nein, danke, bitte ich nicht.
Du mich?
Also es ist sowas, was ich überhaupt nicht machen wollte. Ich würde nie Schauspieler, das ist überhaupt nicht mein Ding. Das Leben ist für mich Schauspiel genug und von daher brauche ich da nicht auch noch... Also ich,
jetzt wird es philosophisch, also
ich, Hallöchen. Ja, also ich habe noch so viele Fragen an dich, aber ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, weil wir leider gar nicht mehr so viel Zeit haben. Du hast ja noch diesen tollen Podcast, das möchte ich unbedingt nochmal erwähnen, den du gemeinsam mit Mariella Tripp gemacht hast, der heißt ja Keine zwei Männer. Ich finde den super unterhaltsam und der pickt ja am Anfang auch einen Kerl raus. Warum den Titel? Wegen Gemischtes Hack, weil das ist ja der größte deutsche Podcast?
Tatsächlich gar nicht wegen Gemischtes Hack, sondern wegen alle Laber-Podcasts wegen alle, okay. zu diesem Zeitpunkt. Das sind immer zwei Typen. Und dann, und es, ich glaube, was, was wichtig war an dem Titel ist, wir wollten niemanden dissen. Ne? Also es geht gar nicht darum, irgendwie zu sagen, es sind immer nur die Jungs, sondern dass wir dachten, ja, aber also was sind wir nicht? Männer. Das sind wir schon mal nicht. Das können wir schon mal sagen. Es hatte auch, es kam auch ehrlich gesagt ein bisschen aus dem Gedanken heraus, dass ich und auch wir mit diesem Podcast, aber auch ich als, als Person selber, oftmals schon gefragt wurde, aber wo, was bist du denn? Wofür stehst du denn? Was ist denn? Ne? Und ich immer denke, boah, ich hasse diese Frage wie die Pest. Warum muss ich für immer, was, lern mich doch, nimm dir doch Zeit, hörst dir doch. Und ich verstehe, warum das nicht geht, aber weil das so oft kam, dachte ich, naja, also anstatt zu sagen, was wir alles sind, weil wir sind ganz viel, sagen wir einfach mal, was wir nicht sind, wir sind keine Männer. Da geht's schon mal los, das ist irgendwie ein guter Nenner, das kann sich jeder merken, keine zwei Männer, wir sind zwei sind wir, aber keine, perfekt. Und dann kam, dann haben wir so ein bisschen hin und her gepingpongt und meine Kollegin und Freundin Mariella ist der Autorin und dementsprechend wahnsinnig wortgewandt und wortgewitzt und ich weiß gar nicht, was die Vorstufe war. Ich weiß, die Vorstufe, nicht zwei Männer war, glaube ich, ihr Vorschlag. Und ich sagte, das ist doch geil, aber lass doch keine machen. Und deswegen, von mir kommt das keine und die kluge Idee kommt von Marie.
Die kommt von ihr. Sehr gut. Also ich kann euch alle mal bitten, da reinzuhören. Ich finde es sehr unterhaltsam, aber
das
auch gehaltvoll.
Ganz lieb, dass du das sagst. Wir sind tatsächlich jetzt gerade in einer kreativen Schaffenspause, was daran liegt, dass ich tatsächlich die nächsten Monate nicht so viel Zeit habe und auch Mariella relativ viel Projekte hat und wir nicht wussten, wie wir den Podcast auf dem Standard, den wir gerne haben möchten, auch was so Themenauswahl und Vorbereitung und sowas angeht, halten können. Ach so. Deswegen pausieren wir gerade kurz. Aber es gibt genug Folgen zum Hören. Bis wir wieder da sind, reichen die auf jeden Fall aus.
Absolut, würde ich auch sagen. Ja, ich würde sagen, wir müssen leider zum Schluss kommen, Janine. Ich könnte noch lange mit dir plaudern. Ich habe jetzt auch sehr viel gelacht. Also wir wollen jetzt auch diesen
Flug
nicht unterbrechen. Und wenn ihr weiter lachen wollt, du machst dich jetzt auf Tour, habe ich ja gesagt. Der Titel heißt Geh zum Fernsehen. Wir verlinken das auch. Was kann man denn da erwarten von dir? Das, was wir heute besprochen haben, in live.
Na, tatsächlich so ein bisschen, also es geht tatsächlich so ein bisschen um, wie kam das alles? Warum um alles in der Welt müssen sich Menschen mich samstagsabends im Fernsehen angucken? Ich kann es euch erzählen. Wir haben uns das alle nicht ausgesucht, wir müssen da gemeinsam durch. Und ich dachte, ich kann so ein bisschen Hintergrundinformation liefern. Und klar, ich meine, einfach, ne, wenn du eine Frau bist und wenn du Anfang 40 bist und wenn du beim Fernsehen arbeitest und ein Kind hast, passieren in deinem Leben viele Dinge. Manche davon finde ich recht unterhaltsam. Oder problematisch und beides kann man, glaube ich, humorvoll erzählen. Und und dann gibt es hier und da vielleicht noch so ein kleines musikalisches Schmankerl. Aber es ist Comedy. Es ist Stand-up-Comedy. Ich werde auf der Bühne stehen. Cool. Es wird ein Mikrofon geben. Im besten Fall hat jemand das dicht angemacht. Und dann erzähle ich lustige Geschichten von mir. Weil es Zeit wird, dass wir endlich mal über wichtige Dinge reden.
Absolut, die wesentlichen Sachen. Und ich habe gesehen, 18.04. hier in München. Also ich habe mir es im Kalender markiert.
Es ist
die Premiere auch.
Ja, so weit ich war auch ganz baff. Es ist die Premiere in München und ich dachte auch kurz, wirklich München? Kann ich es nicht in Köln machen? Da sind die Leute immer so gut drauf und schon betrunken. Dann
hören die Freunde mitbringen, die klatschen so oder so.
Aber bitte bringt, kommt komm alle und bringt Freunde mit, die klatschen. Das wäre mir
alles
wichtig.
Alles klar, das machen wir.
Danke dir.
Dann würde ich sagen, eine letzte Frage noch. Als wir uns gesehen bitte haben fragen. Oder uns kennengelernt haben, war ja damals beim Caroline Kebekus Festival an dem sagenhaften Tag in Köln. Mhm. Da haben wir auch ein bisschen was Geld gesprochen. Das tut man ja irgendwie immer, wenn man mich trifft. Entweder will man einen Tipp haben oder will es wissen, wie auch immer.
Ich will einfach nur Geld von dir eigentlich.
Du willst Geld von mir haben? Okay, da müssen wir nochmal verhandeln.
Gib mir einfach Geld.
Gib mir einfach Kohle. Du hast ja dann da gesagt, jetzt kümmerst du dich um dein Geld. Frage, hast du?
Ja,
hast du? Oder aber, nein,
und dann,
ich will noch. Oder, und ja,
dann,
ich habe.
Nee, dann hat sich... Also ich bin überhaupt kein ängstlicher Mensch, aber ich komme nicht aus reichem Haus. Ich bin es nicht gewohnt, Geld zu haben, vor allen Dingen so Geld, das man zur Seite legt. Ich habe einen tollen Job, ich verdiene gutes Geld, es geht mir sehr gut. Ich bin nur immer so, dass ich denke, aber wenn was passiert, dann muss ich das haben und ich muss das dann abgeben können. Deswegen habe ich festgestellt, ah okay, ich bin so eine ängstliche Investorin, im Zweifel Investorin vor allen Dingen, Bullshit bin ich gar nicht, ich bin eher so ängstlich. Also mache ich es erstmal so, ich lege das Geld jetzt erstmal auf so ein Konto, wo man keine Negativzinsen zahlen muss, das ist schon mal eine gute Sache und dann mache ich mir mal ganz in Ruhe Gedanken und dann habe ich angefangen so ein bisschen rumzuspinnen und dachte, na, wo kann man denn reininvestieren, ein bisschen eher auch vielleicht, wenn man was kaufen, was man so für ein kleines Haus oder sowas. Und dann kam das Finanzamt und hat gesagt, ah, das lief ja richtig gut bei Ihnen dieses Jahr, Frau Mier-Ilsen. Das ist ja fantastisch, dann hätten wir jetzt hier gerne mal die Steuervorauszahlung für. Und ich habe wirklich gedacht, leck mich doch am Arsch. Ihr Arschlöcher, wirklich. Es hat mir richtig doll wehgetan. Also auch im Herzen tut mir das dann weh. Ne? Dann denke ich, dann liegt das da und ich denke so, ich will damit was richtig Gutes machen. Und dann denke ich, ja, oder Straßen bauen, das ist natürlich auch eine gute Sache.
Also Janine, okay. Kleiner Tipp, du machst jetzt bitte einfach einen Sparplan auf, ja, in einen weltweit anlegenden ETF, das ist für Anfänger und wenn du nur 50 Euro da reinmachst jeden Monat, das machst du jetzt einfach.
Okay.
Und dann kann auch Finanzamt sich nicht beschweren, weil du packst das einfach jeden Monat rein, es tut dir auch gar nicht weh und irgendwann mal guckst du drauf und denkst, oh, hat sich gelohnt, hätte ich doch mal
irgendwann,
500 gemacht.
Irgendwann 2024. 70 oder irgendwann nächste Woche.
Nein, das so geht schon mich relativ flott.
Das geht also, schon schnell. Kannst du mir mal den Link schicken
das
zu diesem, bitte, lass uns das mal besprechen. Ich möchte diesen Sparplan.
Wir besprechen das nochmal am 18.04.
Perfekt.
Auf jeden Fall. Ich wünsche dir, Gerst, nochmal eine ganz tolle Zeit in Südafrika. Ein Ort,
Dank,
wo ich noch nie war und immer noch auf meiner Agenda steht. Bin ich ein bisschen neidisch, aber ich gönn's dir. Und ich würde sagen, ganz lieben Dank für deine Zeit. Viel Erfolg für deine Tour.
Danke dir.
Wir werden jedenfalls bei uns auf der Webseite ein bisschen darüber natürlich berichten, auch dass du heute hier warst und das unseren Leserinnen nahelegen. Und ja, wer weiß, ihr wisst, ihr findet über die neuesten Sachen bei uns im Newsletter, der jede Woche rauskommt, immer donnerstags. Wir sind natürlich auch auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, everybody. Goodbye nach South Africa and until next time.